Diese Schlagzeilen, die dazu produziert wurden, die laufen ja heute noch, ne? Dass überall, dass viele Leute denken, ah, die hat doch gesagt, so Vereinbarkeit, Scharia und Grundgesetz. Meine Güte, ey, wenn ich das täte, dann wäre ich hier an der falschen Stelle.
So, und der dritte Job? Ich meine, du hast ja so viel zu tun.
Ja, siehst du mal. Hm. Und das dritte, was ich mache, ist Internationales. Also ich bin die erste Staatssekretärin für Internationales.
Bist du quasi jetzt die Steinmeier Berlins?
Sagst du.
Die Außenministerin?
Ich bin jedenfalls dafür zuständig, dass Berlins Profil im Ausland noch stärker herausgestellt ist. Ich war einkaufen oder so. Da kam der Anruf, so, Sausan, willst du mit ins Auswärtige Amt? Ich so, ja. Und ich dachte, ich so irgendwas mit Integration, Islam oder weiß nicht, ne? Dann sagt er, ja, wir wollen, dass du Sprecherin, stellvertretende Sprecherin wirst. Ich so, ja, ja, klar, mache ich. Und dann lege ich auf und dachte, scheiße, was ist denn das eigentlich genau? Was heißt denn das, Sprecherin zu sein?
So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sitzen im Berliner Rathaus. Und wer bist du?
Sasan Schäbli.
Wir kennen dich irgendwoher. Woher?
Echt? Kann sein.
Manche kennen dich, manche nicht.
Also ich war jedenfalls mal stellvertretende Sprecherin, wenn du darauf rekurrieren willst.
Von wem?
Steinmeier, deutscher Außenminister, 3 Jahre und jetzt bin ich Staatssekretärin im Senat in Berlin.
Wie das alles gekommen ist, kannst du gleich erzählen. Wir fangen jetzt mal an. Erste Frage ist meistens immer, wolltest du das, was du jetzt machst, auch nach dem Abitur schon machen?
Ich wollte nach dem Abitur auf jeden Fall Politik machen, von daher bin ich, glaube ich, ganz nah dran.
Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Aber wolltest du damals Politikerin werden oder war das schon so für einen Politiker arbeiten?
Ja, doch. Ich habe ziemlich früh gemerkt, ich war 14, 15 oder so, dass ich in die Politik will. Dass ich irgendwie was mit Politik machen will, dass ich keine Lust habe, nur an der Seitenlinie zu stehen und Politik zu kommentieren oder zu demonstrieren, sondern ich glaube auch vor dem Hintergrund meiner Biografie habe ich gedacht, also wenn du was verändern willst, dann musst du mitmischen und dann musst du in die erste Reihe gehen. Und jetzt bin ich Staatssekretärin und habe, glaube ich, schon ziemlich viel Verantwortung und bin da, wo ich sein will, ja, macht Spaß.
Du hast mit 14, 15 schon gemerkt, das heißt, du warst damals schon in Schülervertretung, hier Schülersprecher und sowas?
Nee, war ich nicht, aber ich habe ja einen palästinensischen Hintergrund. Ich glaube, man wird mit dem Hintergrund einfach, wächst du total politisch auf. Und dann habe ich auch noch einen Flüchtlingsstatus, das heißt, meine Eltern sind als Flüchtlinge hierher gekommen und wir waren immer damit konfrontiert, mit der Politik, also sozusagen die Entscheidung der Politik hatte immer unmittelbare Auswirkungen auf mein Leben. Und mit 14 war ziemlich klar, also wenn du was verändern willst, musst du was machen.
Hast du damals schon gedacht, was man da machen könnte? Oder?
Nee. Ich wusste noch nicht ganz konkret, was ich werden will. Natürlich nicht, aber ich wusste, dass ich in die Politik wollte. Das war schon klar, ja.
Bist du eigentlich Berlinerin?
Ja, ich bin in Berlin geboren.
Aber deine Eltern sind keine Berliner?
Nein, meine Eltern sind keine Berliner, meine Eltern sind Palästinenser. Meine Eltern sind Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre nach Berlin gekommen. Und ich bin dann 78 in Berlin, in West-Berlin geboren.
Aber das Lustige ist ja, anders als in Amerika zum Beispiel, wenn du in Amerika geboren bist, bist du automatisch Amerikanerin. In Deutschland ist das nicht so.
Ja, in Deutschland haben wir inzwischen auch anerkannt, dass wir ein Einwanderungsland sind und ich glaube, ich würde mich als Deutsche bezeichnen, aber es ist in der Tat so, dass ich immer noch nach meinem Hintergrund gefragt werde. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann fragen mich die Leute, woher kommst du? Und dann sage ich, ich bin Deutsche. Und dann sagen sie, ja, aber wo kommst du denn wirklich? Und dann sage ich, ich komme aus Moabit. Richtig, deine Eltern. Und dann sage ich, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Meine Eltern sind Palästinenser. Ach so, ja, genau, das wollte ich doch sagen. Und wenn du dann oder wenn ich unterwegs bin, irgendwie zum Beispiel Lufthansa oder Air Berlin fliege und jedes Mal auf Englisch angesprochen werde. Ich glaube so, das zeigt auch so einen gewissen Mindset, dass wir noch nicht da sind, wo die Amerikaner sind, was das ganze Thema Einwanderung angeht.
Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Ja. Wann bist du denn in die SPD eingetreten? Wann bist du denn Juso geworden?
Ich war ehrlich gesagt nie bei den Jusos. Ah. Ich bin mit, warte mal, wie alt war ich dann? Ich glaube, ich war 20, als ich in die SPD eingetreten bin. Aber ich habe dann mich nie richtig bei den Jusos engagiert. Doch Jusos international, damit, mit denen habe ich ein bisschen was gemacht. Aber sonst war ich nicht wirklich aktiv bei den Jusos, sondern habe gleich mich im Arbeitskreis Internationales, auch auf der eher älteren, also da, wo die Älteren unterwegs waren, engagiert und so.
Aber warum damals SPD, warum nicht Grüne, CDU, Linke, AfD? In der AfD gab es wahrscheinlich noch nicht.
Ja, es sind mehrere Gründe. Einmal war das Thema soziale Gerechtigkeit total wichtig für mich. Also wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo deine Eltern wenig Geld bis gar kein Geld haben und du trotzdem was erreichen willst im Leben, habe ich mir immer gedacht, die Partei, die SPD ist die Partei, wo das am ehesten geht. Also da kannst du studieren und da kannst du was werden, unabhängig davon, ob deine Eltern fettes Portemonnaie haben oder nicht. Und das war für mich eigentlich der treibende Aspekt, glaube ich, warum ich in die SPD gegangen bin.
Aber hätte man ja auch bei den Grünen haben können oder bei den Linken.
Nee, bei den Grünen dachte ich immer, das wäre so linke Politik, aber für Reiche. Also so, wenn man Biomarkt einkaufen gehen kann und so. Das ist so, denn so die Gutbürgerlichen, die einfach gute Menschen sein wollen. Das war es für mich nicht. Die Sozialdemokratie ist das Authentische für soziale Gerechtigkeit und deshalb ist es die einzige Partei, die in Frage kam und kommt.
Und kam jemals Zweifel? Also ist das noch die richtige Partei und so?
Auf jeden Fall, sie ist die richtige Partei. Es gibt natürlich Punkte, wo du denkst, die würdest du vielleicht anders machen. Ja, das hat wahrscheinlich jeder, der in einer Partei engagiert ist. Und manchmal denkst du dir, oh mein Gott, wieso machen wir das so? Man wünscht sich schon Veränderungen an der einen oder anderen Stelle, aber dann denke ich mir auch wieder, wenn ich das vergleiche mit dem, was sonst in diesem Land los wäre, wenn es die SPD nicht gäbe, dann bin ich heilfroh, dass es die Sozialdemokraten in Deutschland gibt und dass ich in der Sozialdemokratie bin und in der Sozialdemokratie mitgestalten kann.
Hast du eigentlich irgendeine Rolle in der Berliner SPD, außer Mitglied zu sein?
Nee, ich bin kooptiert im Kreisvorstand Charlottenburg, wo ich wohne. Aber sonst habe ich keine aktive Rolle. Nein, ich bin als Staatssekretärin, Staatsdienerin. Da hat die Parteizugehörigkeit jetzt erstmal nichts zu sagen. Aber sonst, ich engagiere mich natürlich in den ganzen Wahlkämpfen. Ne? Also jetzt der Bundestagswahlkampf naht, da werde ich für Tim Renner Wahlkampf machen, auf die Straße gehen, an den Infoständen stehen und für ihn ganz viel Werbung machen, weil er ein guter ist.
So, bist du mit 20 in die SPD gegangen, du warst aber nicht sofort irgendwie in der Politik aktiv, hast du denn wenigstens studiert?
Ich habe studiert. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Mhm. Da siehst du, dass das irgendwie passte.
Warum das?
Ja, weil das, was ich dir vorhin gesagt habe, ich habe irgendwie früh gemerkt, dass ich Politik machen will. Und ich dachte, Politikwissenschaften, Politik machen, das passt irgendwie zusammen. Aber ehrlich gesagt, habe ich dann gemerkt im Studium, so richtig passte das nicht. Also Politikpraxis und Politikwissenschaft und Theorie ist echt nochmal ein bisschen was anderes.
Das musst du unseren Hörern erklären, weil wir haben bestimmt eine Menge junge Leute, die POVI, heißt ja POVI, glaube ich, ne?
Ich weiß gar nicht, wie die
Politikwissenschaften studieren und sie sagen, ich will auch Politiker werden und du sagst, ist vielleicht keine gute Idee?
Nein, ich würde nicht sagen, es ist keine gute Idee. Ich habe Politikwissenschaften ist ein wahnsinnig interessantes Studium, aber ich muss nicht Politikwissenschaften studieren, um Politiker zu werden. Merkt man ja auch an den Politikern. Ich weiß gar nicht, wie viele heute letztendlich Politikwissenschaften studiert haben. Es ist halt sehr theoretisch, war das zu meiner Zeit. Ich glaube, heute ist ein bisschen anders mit Bachelor und Master. Ist sowieso ein ganz anderes System. Ich habe 99 angefangen zu studieren. Und ich, was super war bei mir, ich habe nach 2 Jahren einen ganz tollen Professor kennengelernt, Friedemann Büttner hieß der. Der war für Nahost zuständig und da Nahost und die arabische Welt mich natürlich super interessiert hat, hat er mir auch eine Stelle als Studentin bei ihm angeboten. Und das hat mir dann den Drive gegeben, im Prinzip weiter zu studieren und irgendwie den Abschluss zu machen und schnell zu machen und gut zu machen. Aber die ersten 2 Jahre dachte ich mir, oh nee, das hat echt nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich wollte.
Aber am Ende Diplom und so?
Ja, ich habe dann, genau, ich bin Diplom-Politologin, nennt sich das. Mhm. Genau.
Und Diplomarbeit ging worüber?
Diplomarbeit ging um, warte mal, was war denn das Thema? Also es gab mündlich und schriftlich. Meine schriftliche Diplomarbeit ging um deutsche Israel-Politik vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen nach der Wiedervereinigung, irgendwie sowas. Mhm. Ich habe dann Politiker interviewt. die dann so eine akteursorientierte Analyse, Politiker interviewt und gefragt, sehen Sie jetzt Veränderungen zwischen Israel-Politik vor 1990 und Israel-Politik danach?
Der Vorläufer von Jung und Naiv war Schäbli und Naiv.
Weil das eine naive Fragestellung ist, finde ich gar nicht. Also doch. Es gab wirklich, nee, weil wenn du, es war total spannend. Ich habe dann verschiedene Politiker, wie gesagt, interviewt. Ich habe Stiftungen mal gefragt, so wie das vor der Wiedervereinigung war. Da gibt es punktuell schon Veränderungen. Also du hast recht, es gibt natürlich eine ganz klare Haltung, was Israel angeht und so in Deutschland. Aber ich würde nicht unterschätzen, dass es hier und da schon Unterschiede auch in den Regierungen gab, Nuancen. Schmidt hat es anders gemacht als Brandt und so. Und Schröder hat es danach auch nochmal ein bisschen anders gemacht. Aber klar, die Grundlinien der deutschen Israel-Politik stehen und sie stehen ganz fest.
Gut, aber irgendwann hast du dein Diplom gehabt? Was kam danach? Bist du denn sofort hier, du bist ja irgendwann Grundsatzreferentin geworden.
Nee, warte, es geht vorher. Also im Studium noch habe ich im Bundestag angefangen, als studentische Hilfskraft zu arbeiten. Das war sozusagen der Weg rein in die Politik eigentlich. Ich war dann studentische Hilfskraft bei Gerd Weißkirchen, der war außenpolitischer Sprecher der SPD. Und da habe ich auch im Prinzip die ganzen Netzwerke und so geknüpft mit der SPD und habe dann im Bundestag später als wissenschaftliche Mitarbeiterin ja viele Jahre gearbeitet und im Prinzip deutsche Bundestagsabgeordnete, die Außenpolitik gemacht haben, im Bundestag beraten. Also ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin, außenpolitische Beraterin, könnte man das auch nennen, mich viel mit dem Balkan auseinandergesetzt und Afrika. Bei Gerd Weißkirchen habe ich viel Israel gemacht, Nahost, also von daher, das war bevor ich Grundsatzreferentin wurde, habe ich 5 Jahre, glaube ich, im Bundestag gearbeitet.
Macht sowas Spaß?
Ja, total.
Ja?
Ja, Wahnsinn. Also ich würde es jedem empfehlen, der Politik studiert und Lust hat auf Politik, auch wirklich aktiv zu machen, in den Bundestag zu gehen, versuchen, Praktikum zu machen, studentische Hilfskraft zu werden. Man kriegt so viel mit von dem, wie Politik funktioniert. Und man trifft so wahnsinnig viele interessante Leute. Ich habe Zugänge gehabt, die ich sonst nie gehabt hätte, ja, in dem ganzen, in der Fraktion und Botschafter, die wir getroffen haben, ausländische Gäste, die gekommen sind, weil Außenpolitik natürlich mein Steckenpferd war, war das super. Ich habe dann später auch die junge DGAP mitgegründet. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ist. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das ist ja so eins der ältesten Thinktanks, die wir hier haben. Und wir haben uns immer gedacht, das ist alles nur für alte Leute. Wir müssen das ein bisschen jünger machen. Und habe als Studentin irgendwie so eine junge Initiative da gegründet, um junge Menschen dafür zu begeistern, Außenpolitik zu machen. Das habe ich alles mit den Netzwerken, die ich im Bundestag hatte, geschaffen.
Netzwerk heißt immer nur SPDler oder knüpft man da auch so parteiübergreifend?
Genau, parteiübergreifend. Ich bin, glaube ich, parteiübergreifend eigentlich ganz gut vernetzt. Ich habe ganz viele Freunde auch in anderen Parteien. Ist auch gut so. Es erweitert den eigenen Horizont.
So, dann kam irgendwann der Ruf aus dem Land Berlin?
Dann hat der Abgeordnete, bei dem ich gearbeitet habe, so die letzte Station, der hat den Wiedereinzug in den Bundestag nicht geschafft. Genau. Und dann hatte ich auch vorher gedacht, irgendwie reicht das nach einer Periode oder mehr. Bundestag ist okay, da musst du auch was anderes machen. Ich bin sowieso der Meinung, man sollte diese Jobs nicht zu lang machen. Ich glaube, man verstoppt da auch ein bisschen, wo sie super spannend sind. Und dann jedenfalls hat er den Einzug nicht geschafft, was super schade war. Ich habe 3 Monate für ihn in Karlsruhe Wahlkampf gemacht und das war echt, das war schon eine herbe Niederlage für alle, für das ganze Büro, für ihn natürlich. Und dann habe ich mich bei Erhard Körting, dem damaligen Innensenator von Berlin, blind beworben. Und weil er für mich so ein Beispiel dafür war, wie es sein kann, wenn Sozialdemokraten, also Innenpolitiker unter den Sozialdemokraten, beides sehen realpolitische Analyse irgendwie, dass du Sicherheit brauchst, aber gleichzeitig auch Bestimmtes nicht aufgibst dafür, dass du Sicherheit hast. Also der war pragmatisch, aber hatte gleichzeitig irgendwie den Sinn auch für soziale Innenpolitik, wenn ich das mal so nennen darf. Es war gut. Der war ein guter Innensenator.
Und dann bist du irgendwann Grundsatzreferentin geworden.
Genau, hat mich eingestellt bei ihm im Stab direkt. Ich habe eine Stabsstelle bekommen, er hat eine Stelle für mich geschaffen.
Wie hast du ihn überzeugt?
wir haben viel über das, also mein Themenbereich war interkulturelle, ich war Grundsatzreferentin für interkulturelle Kompetenz. Da ging es im Prinzip darum, wie können wir junge Leute erreichen, die Gefahr laufen, der Gesellschaft den Rücken zu kehren. Junge Leute, junge Migranten, junge Muslime. Und da ich selber natürlich diese Biografie habe, die ich habe und Zugänge hatte zur muslimischen Community, glaube ich, habe ich ihn ziemlich schnell überzeugt, dass ich mit meinen Zugängen, den Netzwerken und dem Denken vielleicht es mit ihm gemeinsam schaffen könnte, da auch irgendwie was zu hinterlassen. Das haben wir dann gemacht. Es waren gute Jahre mit ihm.
Da hat er extra eine Stelle für dich geschaffen.
Ja.
Kannst du mal sagen, was du denn da gemacht hast, die Jahre?
Ja. Zum Beispiel haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Juma, jung, muslimisch, aktiv, was heute noch da ist und die haben inzwischen einen eigenen Verein, die sind sogar in Deutschland, sind die in Baden-Württemberg, ich glaube auch in einem anderen Bundesland, haben die es geschafft, einen Verein aufzubauen. Da versammeln sich junge Leute, die religiös, merklich praktizierend, konservativ sind. Und die aus ihrer religiösen Identität heraus der Gesellschaft was zurückgeben, also Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel engagieren die sich interreligiösen Dialog. Die gehen an Schulen und versuchen junge Leute, die keinen Bock haben auf Deutschland und auf das System und auf Integration, versuchen die so ein bisschen aufzufangen, um auch zu verhindern, dass die sagen, ey Leute, ich habe keine Lust mehr auf das hier und radikalisieren sich zum Beispiel. Also sind so gute Vorbilder, die wir brauchen, um zusammennehmen in der Gesellschaft sicher und frei zu gestalten. Also es ist wirklich ein großartiges Projekt. Das haben wir zusammen geschaffen und es ist schön, um mal zu sehen, dass es noch gibt und vor allem weiter wächst. Das ist eine Sache, die ich gemacht habe. Vieles. Eine interreligiöse Initiative geschaffen. Junge Muslime, Christen, Juden und Bahai. Die, ich glaube, sowas gab es auch nicht. Wir haben Preise gewonnen. Also ich glaube, ich habe den Hauptstadtpreis haben wir mit dieser Initiative gewonnen. Ich war in Amerika und habe das vorgestellt, weil das irgendwie einzigartig war, so in seiner Art mit Bahais zusammen. Also ich glaube, wir waren erfolgreich.
Ich weiß noch nicht mal, was Bahais sind.
Bahai ist eine Gruppe, die vor allem im Iran, ich weiß nicht, ob sie sich als Religionsgemeinschaft sehen. Ja, ich glaube, ich würde sie als Religionsgemeinschaft sehen. Sie leben vor allem im Iran. Und haben einen bestimmten Glauben. Ich glaube, von Muslimen werden sie als Ungläubige betrachtet. Und deswegen war das noch reizvoller, Muslime und Bahais zusammenzubringen. In Haifa zum Beispiel haben die Bahais ihren größten Tempel und pilgern dorthin. Ja, sehr spannend.
Du bist aber auch religiös, oder ist das jetzt aber nur so kulturell, weil deine Eltern muslimisch sind?
Ich glaube, ich bin schon religiös, ja. Also ich praktiziere. Wobei ich irgendwie mich nicht so gerne in Schubladen... Ich mag nicht dieses Einsortieren in Schubladen, wenn die Leute fragen dann immer, ja, bist du jetzt konservativ oder bist du liberal oder bist du moderat oder bist du modern?
Gemäßigt.
Oder gemäßigt. Dann muss ich immer sagen, was heißt denn das eigentlich? Also was heißt denn das? Ich sag ja, was heißt das, liberal zu sein? Was heißt das, moderat zu sein? Was heißt es, konservativ zu sein? Ich würde mich nicht als konservativ bezeichnen. Ich praktiziere, ich bin einfach Sossan, die ihren Glauben praktiziert und versucht, ein guter Mensch zu sein irgendwie.
Das heißt, du betest auch 5-mal am Tag und sowas?
Da ich hier arbeite und nicht so und mich nicht die ganze Zeit waschen kann, weil das muss man ja vor jedem Gebet, ist ja eine rituelle Waschung und so, mache ich das, wenn ich nach Hause gehe, bete ich nach die Gebete.
Und dreimal hintereinander das gleiche oder wie ist das?
Fünf. Es gibt ja 5 Gebete, genau. Und ich mache das Morgengebet, bevor ich das Haus verlasse, das Mittags-, Nachmittags-, das Abend- und Nachtgebet bete ich dann nach am Abend oder in der Nacht, wenn ich irgendwann nach Hause komme, bevor ich schlafen gehe. Nee, die sind nicht alle gleich. Also jedes Gebet hat eine unterschiedliche Anzahl von Rukat, heißt das. Aber, ja.
So, ich meine, wenn du Muslimin bist und kein Kopftuch trägst, das werden wahrscheinlich viele dann immer sagen, ja, das ist da automatisch liberal.
Ja, eben.
Wie kann das anders sein?
Ja, es ist ein Fehlschluss, weil es gibt total viele junge Frauen, die tragen das Kopftuch, haben aber mit dem Islam null am Hut. Weißt du, die praktizieren nicht, die haben keine Ahnung vom Islam, die tragen es einfach so, weil die es schick finden, weil andere das tragen, vielleicht auch, weil sie gezwungen werden, gibt's auch, ja. Und es gibt Frauen, die ich kenne, mit denen ich mich, Freundinnen, die ich habe, die tragen kein Kopftuch wie ich und sind praktizierend. Also ich würde, das Aussehen sagt ehrlich gesagt wenig über die Religiosität eines Menschen, finde ich.
Wann hast du denn das letzte Mal ein Kopftuch getragen?
Noch nie.
Noch nie?
Nee, mache ich auch nicht.
Oh. Kommt auch nicht mehr in den...
Nö, also ich möchte es nicht. Ich sage immer, jede Frau soll entscheiden, was sie will. Wenn sie das Kopftuch tragen will, soll sie es tragen. Wenn sie es nicht tragen will, soll sie es nicht tragen, soll rumlaufen, wie sie will. Hm. Ich bin total tolerant, liberaler Mensch und ich möchte, dass Menschen so leben, wie sie leben wollen.
Gut, jetzt kommen wir mal zu dem nächsten Job, den du danach hattest.
Ja.
Wie ist denn das gekommen? Ja, also da, wo wir dich herkennen.
Du meinst die Sprecherin?
Das Auswärtige Amt.
Ja. Wie war das? Ich kannte Steinmeier aus meiner Zeit im Bundestag. Das meine ich auch mit Netzwerke und so, die man knüpfen konnte und Leute, die man getroffen hat. Und ich habe für ihn Wahlkampf gemacht, als er kandidiert hat, 2005. Wir haben uns über verschiedene Initiativen kennengelernt, zum Beispiel bei der DGAP, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und dann, als ich bei Körtigen war und mich mit Integration und Radikalisierung und so beschäftigt habe, habe ich mit ihm zusammen eine Veranstaltung konzipiert. Also wir kannten uns gut. Und irgendwann kam der Anruf und mit der Frage, ich glaube, es war am 23. Dezember 2013, ja. Da hat er mich gefragt, der Staatssekretär, da war ich gerade einkaufen oder so, da kam der Anruf, so, Sausan, willst du mit ins Auswärtige Amt? Ich so, ja. Und ich dachte, ich soll irgendwas mit Integration, Islam oder weiß nicht, ne? Und sagt er, ja, wir wollen, dass du stellvertretende Sprecherin wirst. Ich so, ja, klar, mach ich. Und dann lege ich auf und dachte, scheiße, was ist denn das eigentlich genau? Was heißt denn das, Sprecherin zu sein? Also ich hatte noch keine so hundertprozentige Vorstellung dessen, was da auf mich zukommt.
Aber erstmal ja gesagt.
Aber ich habe erstmal ja gesagt. Nein, ich wusste schon, was es ist, ja, aber so, was es im Endeffekt wirklich bedeutet, das wusste ich nicht.
Was bedeutet es denn wirklich?
Ja, du bist als Sprecher, zum Beispiel, du bist kein Politiker, du bist kein Volksvertreter, ja, sondern du bist Dienstleister. Du bist, da interessiert keinen, was du für eine persönliche Meinung und Haltung hast. Es hat auch keinen zu interessieren, sondern du bist einfach da, um die Position der Bundesregierung wiederzugeben. Und so als so jemand wie ich bin politischer Kopf, irgendwie Haltung, Prinzipien und bin auch nicht beliebig in dem, was ich mache. Das ist schon eine Herausforderung, also dann den Job zu machen. Aber mit Steinmeier, weil muss natürlich, bei mir ist es so, ich fand das meiste, das allermeiste, was er gesagt und gedacht und gemacht hat, damit konnte ich leben. Ja, das war, so habe ich auch gedacht und gefühlt. Und deswegen konnte ich den Job machen. Ich glaube, ich könnte den Job der Sprecherin nicht für einen x-beliebigen Politiker machen. Das könnte ich einfach nicht.
Aber ich meine, wir kennen dich jetzt als Sprecherin meistens aus der BBK.
Ja.
Du hattest aber auch viele andere Dinge zu tun noch. Ich meine, über den Sprecherdasein kommen nachher genug Zuschauerfragen.
Ja, ja,
aber erzähl uns mal, was denn der Job oder sonst noch war. Also, ich meine, du hast ja nicht den ganzen Tag dir die BBK-Fragen von den Journalisten und von mir erahnt, sondern hast wahrscheinlich mal wirklich gearbeitet.
Ja, ich glaube auch der BBK-Job war Arbeit. Also da steckte mehr Arbeit dahinter, als du dir vielleicht vorstellst. Ja, nein, aber natürlich. Also Job der Sprecherin ist es, sämtliche Positionen, also in meinem Fall des Außenministers, nach außen hin zu kommunizieren, ihn vorzubereiten bei Pressekonferenzen, Interviews zu koordinieren, sämtlich, also im Vorfeld die Nachbereitung, Reisen zu organisieren, Journalisten, wen nimmst du bei den Journalisten mit und mit wie drehst du Geschichten, einer Geschichte einen Spin zu geben. Das ist alles die Rolle auch eines Sprechers, den Minister so gut wie möglich dastehen zu lassen in der Öffentlichkeit im Prinzip. Darum geht's. Und
bist du ein PR-Beauftragte gewesen?
Ja, du machst PR, klar, genau. Du musst dafür sorgen, dass er gut dasteht. Und bei Steinmeier war das jetzt kein schwieriger Job, weil er einfach wahnsinnig beliebt war und weil er ein toller Politiker ist. Ja, es macht Spaß, für ihn zu arbeiten. Man lernt wahnsinnig viel. Also ich habe in den 3 Jahren so viel gelernt wie in meinem Leben nie zuvor. Aber es geht halt darum, dass du immer dafür sorgst, dass nach außen hin alles so kommuniziert wird, dass er am Ende gut dasteht.
Ich habe ihn ja leider nicht so kennenlernen dürfen. Ich durfte weder mit auf den Reisen, die du anscheinend organisiert hast, und Interviews führen durfte ich auch nicht mit ihm, die du anscheinend koordiniert hast.
Ja, ich war die Stellvertreterin. Es gab ja noch einen Chef.
Von Martin Schäfer.
Nein, aber ich war die Stellvertreterin. Wir haben das zusammen gemacht. Nein, aber im Ernst. Also wir haben uns schon überlegt, mit wem wir ein Interview machen und mit wem nicht. Und das hatte bestimmt Gründe, warum wir mit dir keins gemacht haben. Nein. Also hast du jemals angefragt? Weiß ich gar nicht.
Nee, ne? Informell.
Nee, ich glaube, du hast offiziell nie angefragt. Also bei mir sind die Interviewanfragen in der Tat nie angekommen. Deine Interviewanfragen und viele Interviews habe ich in der Tat auch koordiniert, das stimmt schon. Also der zweite, die Stellvertreter, das war scheinbar irgendwie so gang und gäbe im Auswärtigen Amt, dass die Stellvertreter meistens Interviews komplett eingefädelt haben, sowohl die Vorbereitung als auch die Nachbereitung und so. Aber deine Anfrage habe ich nie bekommen.
Das ist auch, wenn er irgendwie ein Zeitungsinterview gegeben hat und es musste nochmal gegengecheckt werden, dann hast du da auch nochmal rübergeguckt.
Mhm. Das war dein Job. Mhm. Mhm. Autorisieren, ja, das haben wir auch gemacht.
So ein Job im Außenminister ist ja auch, durch die Welt zu reisen. Bist du auch mitgereist oder hast du immer nur die Flüge gebucht? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, die Flüge habe ich nicht gebucht. Wir hatten ganz tolle Leute, die Flüge gebucht haben für uns. Überhaupt, ich hatte echt ein wahnsinnig gutes Team im Auswärtigen Amt. Es waren Top-Leute in jeder Hinsicht, die Orga gemacht haben, die uns inhaltlich vorbereitet haben. Wir kommen mal gleich noch zu BPK und so. Also wir haben echt gute Referenten. Aber ja, ich bin schon ein bisschen mit ihm durch die Welt gereist, wobei ich glaube, die ganz großen Reisen, die Weltreisen, so Afrika und Lateinamerika, das hat Martin Schäfer gemacht. Ich bin ein paar Mal mit ihm im Nahen Osten gewesen und auch so in den Staaten war ich auch ein paar Mal mit ihm. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wo ich überall mit ihm war und ich habe so einiges gesehen, aber als Sprecher siehst du ja gar nichts von dem Land, weil du ganze Zeit nur am iPhone bist und irgendwie versuchst, irgendwelche Messages zu streuen oder mit den Journalisten zu kommunizieren oder irgendwas vorzubereiten. Das ist der Wahnsinn. Also manchmal bin ich morgens aufgestanden, wir haben teilweise 3 Länder an einem Tag gemacht, ja. Bist du aufgestanden und du wusstest nicht, wo du bist und dann fliegst du nach Hause und weißt auch nicht, wo du warst. Also es war schon krass teilweise.
Was war die schlimmste Reise?
Die schlimmste Reise? Und ich hatte keine schlimmen Reisen. Die waren alle eigentlich ganz nett.
Die geilste Reise? Wo du sagst, oh, das war immer geil.
Ja, ganz besonders war für mich, glaube ich, Israel-Palästina. Ja, es war schon das erste Mal so als Sprecherin mit dem deutschen Außenminister da zu sein, irgendwie auf beiden Seiten. Das war super emotional. Berührend fand ich auch unsere Reise in den Libanon, in die Lager da zu gehen. Das hat, weil meine Eltern sind ja nach 48 als Kinder in den Libanon gegangen und haben da ewig 20 Jahre im Flüchtlingslager gelebt. Und das war schon irgendwie eine krasse Sache, da dann als Sprecherin wieder zurückzugehen, wo deine Eltern eigentlich 20 Jahre gelebt haben und zu sehen, wie das Elend da ist. Also mich hat das total fertig gemacht, das zu sehen. Das hat mich emotional total berührt und die Kinder da zu erleben. Es waren syrische Kinder. Also beeindruckend, emotional, wahnsinnig, ja, bewegend.
Ich kann mir vorstellen, wenn du da nach Hause kommst und dann deine Eltern davon erzählst oder ihnen das zeigst,
ja.
Das muss ja auch krass sein.
Ja, das war schon, also meine Eltern haben ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, was ich da mache als Sprecherin. Und dann habe ich denen meistens Bilder gezeigt und so und da waren sie, ja, sie waren immer wahnsinnig stolz.
Wie haben die Israelis reagiert, dass Herr Steinmeier eine Deutsch-Palästinenserin als Sprecherin hat?
Ich kann mich erinnern an die erste Schlagzeile, die kam, als Steinmeier mich benannt hat zur Sprecherin. Dann hieß es, Palästinenserin wird stellvertretende Sprecherin des deutschen Außenministers. Und dann, als ich dann immer, also die ersten Male, wenn ich in der BPK was zu Nahost gesagt habe, dann hieß es immer, Deutsch-Palästinenserin und Sprecherin sagt so und so. Also die haben dann immer so dieses Palästinensische mit dazugefügt, wenn sie mich zitiert haben, was ich total absurd fand. Ja, hat keiner anderer gemacht. Doch die Araber haben das auch gemacht, stimmt. Ja, ich weiß nicht, also als ich da war, ich glaube, das war schon komisch für alle Seiten, glaube ich. Da sitzt da am Tisch mit Netanyahu und den ganzen Sicherheitsleuten, dann besprichst du so hochsensible Geschichten, ja, und sitzt ich dabei. Ich fand's super. Ich fand's toll.
Kann ich mir vorstellen. Bin ich neidisch.
Ja, es war echt, das war groß. Also sitzt du da in einem ganz kleinen Kreis. Und das Coole ist bei Sprechern im Außenministerium, im Auswärtigen Amt, wir waren als Sprecher wahnsinnig privilegiert. Wir durften bei allen Gesprächen dabei sein. Wir hatten immer eine Karte, also immer eine Teilnehmer, die Teilnehmerformel, wenn sie plus 3 war, war der Sprecher immer gesetzt. Das ist so cool. Das hatte ich bei anderen, also ich habe mal gefragt, so die Kollegen aus den anderen europäischen Ländern und so und sonst. Es war nicht immer so, dass die Sprecher so privilegiert waren. Also wir waren als Sprecher wahnsinnig nah dran. Wahnsinnig nah dran. Es war wichtig, weil du den, du musstest ja dein Chef fühlen. Ich musste Steinmeier irgendwie, um zu verstehen, was er denkt und fühlt, musstest du ihn permanent erleben oder es war wichtig, ihn zu erleben. Und deswegen für den Job, glaube ich, existenziell irgendwie dabei zu sein und immer dabei zu sein und nah dran zu sein.
Ich meine, angenommen, wir bleiben bei dieser Israel-Reise, ihr kommt wieder, ja. Du musst in die BBK, ja. Sprichst du denn vorher noch, oder hast du mit Steinmeier davor abgesprochen? Okay, was sagen wir da? Oder weißt du das denn eh, weil du ihn gefühlt hast, mitgefühlt hast, empathisch? Oder brauchst du dann wieder Talking Points?
Ja, so? Ja. Na, bei Steinmeier war das so im Gegensatz, glaube ich, zu der Kanzlerin, die ziemlich viel vorab klärt mit Seibert, glaube ich. Bei uns war das so, dass wir ganz wenig uns abgesprochen haben mit Steinmeier. Es war eine mega Herausforderung, eine mega Verantwortung, weil du so viel Scheiße bauen kannst am Ende, ja, wenn du nicht weißt, so ungefähr, wo steht er denn? Es gab immer mal wieder Punkte, wo ich dachte, boah, ich brauche jetzt echt seine Guidance, weil das ist so sensibel, dass ich einfach nicht weiß, wo er ist und so. Wenn ich ihn auch länger nicht gesehen hatte, irgendwie, also, oder länger nicht intensiver mit ihm gesprochen habe, was jetzt nicht so oft vorkam, aber es kam mal vor. Und dann bin ich schon vor der BPK hochgegangen und habe gesagt, du, hör zu, das und das Thema kann drankommen. Wo stehst du eigentlich? Ist das okay, wenn ich das und das sage? Und dann hat er entweder gesagt, ja, oder hat gesagt, mach das doch so und so. Also manchmal haben wir uns abgesprochen, aber ehrlich gesagt, so wenig. Ganz, ganz selten. Sonst sind wir rein und haben gedacht, so, es wird schon irgendwie passen.
Duzt du ihn?
Ja. Ja, ja. Ja, ich meine, ich kenne ihn ja auch eine Weile.
So, und dann kam der traurige Dezember, beziehungsweise für dich eine neue Herausforderung.
Ja.
Weil jetzt bist du hier im Roten Rathaus. Ja. Wie kam das?
Der regierende Bürgermeister hat mich irgendwann letztes Jahr gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann war die Frage, als dann klar wurde, dass Steinmeier auch Bundespräsident wird, war klar, dass ich im Auswärtigen Amt auf keinen Fall bleibe. Also entweder ich gehe mit.
Ich meine, Gabriel als Außenminister wird auch spannend geworden.
Ja, Gabriel als Außenminister macht den Job auch gut. Also ich höre wirklich nur das Beste. Ich finde, das macht er echt gut. Und ich hätte es auch gar nicht so schlecht gefunden, für ihn das zu machen. Aber nee, war für mich klar, wenn...
Und ins Schloss ziehen wolltest du auch nicht?
Nein, das Angebot von des Regierenden war reizvoll. Ich meine, ich habe ja vorhin erzählt, ich wollte immer Politik machen. Ich wollte immer mitgestalten. Und dann war ich 3 Jahre Sprecherin, konnte schon ein bisschen mitgestalten, natürlich, weil du ja auch, dadurch, dass wir sehr nah dran waren, haben wir viel mit Steinmeier diskutiert und auch Positionen gemeinsam entwickelt und so, aber trotzdem. Und dann hat der regierende Bürgermeister mich gefragt, ob ich Staatssekretärin werden will. Und das war klar, dass ich das machen will. Das ist irgendwie genau das, was ich möchte, ja. Politik gestalten. Für ihn, für das Land Berlin, für meine Heimatstadt. Es ist schön, irgendwie zurückzukommen vom Bund, dann wieder was zu machen für die Stadt, in der du geboren bist und der du wahnsinnig dankbar bist. Und ich hatte Lust, gemeinsam mit ihm was zu gestalten.
Aber du hast wahrscheinlich gefragt, okay, was muss ich denn machen? Bei der Sprecherin hast du sofort gesagt, klar, kein Problem.
Ja, aber ich wusste schon, was da auf mich zukommt. Er hat mich ja gefragt, ob ich Bevollmächtigte werden will. Das ist ja der sozusagen der Posten, der dann frei wurde.
Für Bundesangelegenheiten.
Genau, Bevollmächtigte. Und ich wusste, was ein Bevollmächtigter ist. Und deswegen konnte ich mir schon vorstellen, was das heißt sozusagen. Obwohl viele wissen das nicht, ne? Wenn man so Also ich vertrete Berlins Interessen im Prinzip im Bund. Ich bin, man kann Bevollmächtigte sind sowas wie Botschafter ihrer Länder im Bund, sind beratend tätig, versuchen so gut wie möglich die Interessen der Länder im Bund zu artikulieren. Ich versuche meine Koalitionsfraktionen, also hier die Grünen und die Linken, wenn es um Stimmverhalten Berlins geht, auf Linie zu bringen, gucken, dass wir mit einer Stimme sprechen und dann auch eine starke Stimme im Bund darstellen. Wir gehen mit Gesetzesinitiativen rein. Das ist ja auch, ne, wir können ja als Länder auch Gesetzesinitiativen starten. Das machen wir. Es gibt Mitbestimmungsgesetze, wo die Länder das Sagen haben am Ende und entscheiden, ob Gesetze durch den Bundesrat passieren oder nicht. Also es ist schon, ich wusste alles und ich dachte, das ist eigentlich ziemlich reizvoll. So, da machst du immer noch Bundespolitik, machst Landespolitik, kommst in ganz verschiedene Themen rein, weil die Bandbreite ist so wahnsinnig groß. Bund-Land-Finanzbeziehungen, dann machst du Styroporverordnung, Solo-Selbstständige. Also es ist, ja, ganz... Also
Styroporverordnung.
Ja, frag mich nicht ganz genau, was das ist, aber das war so die... Das war das erste Mal, als ich in den Bundesrat gegangen bin, musste ich mich damit auseinandersetzen, ja, wegen Giftstoffen und so. Also wie wir die Verordnung... Es gab eine Verordnung, eine EU-Verordnung darüber, wie man mit Styropor umgeht und verhindert, dass zu viel Giftstoffe dadurch letztendlich ausgesetzt werden. Und da musste ich mich erstmal, nachdem ich 3 Jahre Außenpolitik gemacht habe, mit so Verordnungen auseinandersetzen. Aber ich habe ein wahnsinnig gutes Team hier in der Senatskanzlei, mit denen ich mich sehr gut verstehe, mit denen ich mich engstens austausche und die mich hervorragend immer vorbereiten auf die ganzen Sitzungen und auch in die Thematiken, weil die wirklich, es ist alles dabei. Aber es macht Spaß. Das ist das eine, was ich mache. Bin bevollmächtigt, aber ich mache noch 2 andere Sachen. Soll ich erzählen, ja.
Bitte.
Okay. Ich bin dann auch noch Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und die erste Staatssekretärin in Berlin für Internationales. Das gab's vorher auch nicht. Also vielleicht kurz 2 Sätze zur Bürgerschaft.
Ist das sowas, du sorgst dafür, dass es genug Volksabstimmungen jedes Jahr gibt?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist Volksabstimmung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer das richtige Instrument ist, der Bürgerbeteiligung, aber es ist ein Instrument, was wir haben und was auch sinnvoll sein kann. Nein, ich bin Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement. Im Prinzip geht es darum, es gibt wahnsinnig viele Menschen, das unterschätzt man, die in Berlin und in Deutschland sich ehrenamtlich engagieren jenseits des Jobs und die eigentlich dafür sorgen, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Politik muss natürlich seinen Beitrag leisten, aber du brauchst Engagierte in den Schulen, in der Nachbarschaft, im Seniorenheim, im Umgang mit Kindern, in den Kindergärten und so weiter, die sich einfach denken, es ist wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen, damit diese Gesellschaft so bleibt, zusammen bleibt und nicht auseinanderdriftet. Und mein Job ist es im Prinzip, Strukturen zu schaffen, damit diese Engagierten auch ihre Arbeit machen können. Also finanzielle Strukturen, Infrastrukturen schaffen, damit sie zum Beispiel Vereine gründen können, in der Nachbarschaft sich organisieren können, Stadtteilzentren, in denen ganz viel passiert. Wahnsinnig spannend. Ich habe so viele Initiativen kennengelernt. Also mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn du so siehst, wie viele Menschen sich einfach so, ohne was dafür zu bekommen, für uns alle einsetzen. Das ist, also ich finde das großartig. Wir machen natürlich einiges, um das ganze Engagement zu würdigen. Wir haben sowas wie den Unternehmerpreis, weil sich auch Unternehmen engagieren. Wir sagen, es gibt eine Aktion, die heißt Berlin sagt Danke, wo wir die ganzen ganzen Organisationen und Initiativen ins Rathaus einladen und sie würdigen. Wir haben die Ehrenamtskarte, wo wir Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, mit einer Ehrenamtskarte beglücken, wo sie auf verschiedene Angebote, also zum Beispiel Kino oder Zoo oder Museen vergünstigt Eintritt bekommen. Das ist total super. Und dazu wird es bald einen Spot von mir und meinem Kollegen geben, damit wir diese Ehrenamtskarte auch ein bisschen stärker bewerben. Also
im Fernsehen oder was?
Nö, wahrscheinlich auf YouTube. Genau. Das wird, glaube ich, eine ganz nette Sache. Und das Dritte, was ich mache.
Ganz kurz nochmal zu diesen Initiativen, weil du meinst, es gibt so viele.
Ja, es gibt.
Und ich meine, in der Zeitung, in den Medien bekommt man auch immer nur mit, es gibt die und hier Tegel und den Kram.
Ja.
Gibt es auch mal ein paar Verrückte oder beziehungsweise so ein paar Initiativen, wo man so als normaler Mensch gar nicht so denkt, dazu gibt es eine Initiative?
Gibt es bestimmt. Aber ich habe jetzt keine verrückten Initiativen kennengelernt. Also die ich kennengelernt habe, waren großartig. Also
es können nicht alle toll sein. Kann ja, also
ja, ich meine, die Leute, die sich jetzt dafür Tegel einsetzen, dass es offen bleibt. Das ist jetzt keine verrückte Initiative, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich schwierig finde. Es gibt bestimmt Initiativen total, die sich für ich weiß nicht.
Das müssen jetzt keine Initiativen sein, nur zum Verständnis, die dem Land Berlin oder dem Bürgermeister die ihr gut findet, sondern es soll allgemein gefördert werden.
Absolut. Also wirklich, es geht gar nicht darum, dass uns was Gutes getan wird, sondern es geht darum, dass Menschen sich zusammenschließen und was Gutes für die Gesellschaft tun. Also ich habe zum Beispiel, gibt es Lehrer, die ausgeschieden sind, aber sich immer noch jetzt einsetzen und in Schulen gehen und irgendwie so Patenschaften übernehmen. Finde ich total toll. Oder wenn Leute, die sich einsetzen für dementkranke Menschen, die keine Angehörigen haben. Das finde ich auch super. Oder ich hab so viele Initiativen kennengelernt. Ich habe ein Projekt kennengelernt, junge Leute, die sich zusammengeschlossen haben, um Flüchtlingen zu helfen, irgendwie auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Ein Start-up-Unternehmen dazu geschaffen haben, was super wichtig ist. Und junge Leute, die gerade ihr Studium beendet haben. Highmate heißen sie. Total cool. Also es gibt wahnsinnig viele wirklich gute Initiativen, die einfach dazu dienen, was Gutes zu tun. Nicht der Politik was Gutes zu tun, sondern für uns als Gesamtheit, für die Gesellschaft.
Und die sprechen euch an, sprechen dich an oder findet ihr die? Wie ist das?
Unterschiedlich. Also ich bin ja sozusagen, ich greife auf ein Netzwerk zurück, was meine Vorgängerinnen auch geknüpft hatten. Für mich ist das jetzt noch, ich bin ja 6 Monate dabei und versuche so langsam mich da einzuarbeiten und die Leute kennenzulernen und zu treffen. Viele kommen auf uns zu, weil sie hier schon irgendwie Ansprechpartner haben im Haus und weil es da feste Strukturen gibt. Zum Beispiel organisieren wir in diesem Jahr die Stift wieder, ich weiß gar nicht zum wievielten Male, aber jedenfalls häufiger schon, den Stiftungstag, wo Stiftungen zusammenkommen und sich vernetzen können und Know-how austauschen. Ich glaube, es ist total wichtig, wenn du dir vorstellst, die Arbeit von Stiftungen ist ja flexibel. Die können ganz schnell reagieren auf das, was um uns herum passiert, zum Beispiel auf die Flüchtlingskrise oder auf viele andere Geschichten, wo die Politik erstmal länger braucht, ne, können Stiftungen einfach schneller Antworten geben. Und wir versuchen die zu vernetzen, die ganzen Stiftungen, die es in Deutschland gibt. Dazu gibt es einen Stiftertag, dann gibt es einen Neustifterempfang, wo es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich in den letzten Jahren zusammengeschlossen haben und neue Stiftungen gegründet haben. Auch die wollen wir miteinander vernetzen. Oder was wir auch machen ist oder gemacht haben, ist eine Freiwilligenbörse. Da waren 100 Initiativen und Vereine hier im Rathaus eingeladen, die einfach ihre Arbeit vorgestellt haben im Freiwilligenengagement und so weiter. Ich werde im November den Unternehmerpreis mit dem Regierenden vergeben, Unternehmen auszeichnen, die sich dafür stark machen, dass ihre Mitarbeiter sich ehrenamtlich engagieren und das Fördern im Unternehmen, was ich total toll finde.
Cool. Ja, tatsächlich.
Ja.
Das wäre was für Tyler. Tyler, du musst dich ein bisschen mehr ehrenamtlich engagieren. Dann kriegen wir vielleicht einen Preis.
Ja, genau. Ihr könnt euch bewerben, aber nur wenn du dich dafür stark machst. Also wir suchen noch Unternehmen, die sich da engagieren, können sich bei uns auf der Website mal erkundigen und sich bewerben. Das ist wirklich eine gute Initiative.
Wie heißt die Website?
www.meinberlin.de. Ja.
Ja. Ja. So, und der dritte Job? Ich meine, du hast ja so viel zu tun.
Ja, siehst du mal. Ja. Und das dritte, was ich mache, ist Internationales. Also ich bin die erste Staatssekretärin für Internationales.
Bist du quasi jetzt die Steinmeier Berlins?
Sagst du.
Die Außenministerin?
Ich bin jedenfalls dafür zuständig, dass Berlins Profil im Ausland noch stärker herausgestellt ist, dass wir dass wir die Weltbühne viel stärker nutzen, dass wir unsere Städtepartnerschaften, wir haben 17 Städtepartnerschaften, noch viel stärker nutzen, um 17 Städtepartnerschaften, ja. Und das ist halt, wenn jetzt mit mir ist es so, da können wir mit vielen Partnern noch viel, viel mehr machen, weil da ist echt viel Potenzial drin. Ich denke mir immer vor dem Hintergrund so der Großwetterlage und vielem, was auf der großen Ebene nicht funktioniert, werden Städte, glaube ich, immer wichtiger. Also die Kooperation und der Dialog zwischen Städten, um auf kommunaler Ebene zur Lösung zu kommen, geht viel schneller. Und ich glaube, das wird die Zukunft sein. Wir sind übrigens morgen in Kanada auf dem 12. Metropolis-Kongress. Da sind 120 Millionen Städte kommen da zusammen in diesem Netzwerk, um über Herausforderungen zu sprechen, die uns alle als Großstädte, Mega-Cities beschäftigen. Morgen bei dem Kongress Metropolis geht es um Integration, Herausforderungen, die wir als Städte haben bei der ganzen Frage, wie gehen wir mit Integration um. Das ist gut.
Das heißt, du triffst eine Vertreter beispielsweise aus Shanghai oder aus Rio, die dir erzählen,
wie es bei denen funktioniert. Ja, und wir gucken, ob es Best Practice gibt und was wir denen geben können von dem, was wir in Berlin geschafft haben, bei dem ganzen Thema Integration. In Berlin funktioniert es. Ich glaube, wir können da ein gutes Beispiel geben, aber wir sind auch, wir lernen auch von anderen Städten. Kanada macht das super. Zum Beispiel zu sehen, wie es in Kanada funktioniert. Wir sind in Montreal morgen. Wir treffen da den Bürgermeister, der ist auch der Gastgeber. Also ich glaube, es wird total spannend, mal zu erfahren, wie gehen eigentlich Megacities mit der Herausforderung Integration, gerade vor dem Hintergrund Flüchtlingskrise und so, um.
Gilt Berlin schon als Megacity?
Ja, auf jeden Fall. Ja,
wir haben da nur 3,5 Millionen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, was der Richtwert ist für eine Megacity, aber ich würde uns schon als Millionenstadt Megacity bezeichnen.
Wir wollen jetzt nur nicht über die guten Dinge reden, sondern
hat Berlin einen wahnsinnig guten Ruf, wenn man im Ausland ist. Das merkt man hier gar nicht, wenn man in Berlin unterwegs ist. Also weiß ich, ob, kennst du ja, oder? Wenn man unterwegs ist überall und sagst, du bist aus Berlin, alle immer hellauf begeistert. Und hier
denkt immer jeder so an Party. Oh, kann man geile Party
machen. Echt? Ja. Nee, wenn ich unterwegs bin, denken die immer so an so offene, vielfältige Stadt, die total bunt ist und tolerant und so. Also nur so höre ich, also eher, aber wahrscheinlich auch am Party kann sein. Ja. Aber wir treffen wahrscheinlich auf unterschiedliche Zielgruppen.
Aber jetzt nicht nur Positives, wo hat denn Berlin im internationalen Megacity-Vergleich Nachholbedarf?
Es gibt immer Bereiche, wo wir voneinander lernen können. Ich glaube zum Beispiel bei der ganzen Frage Infrastruktur können wir, glaube ich, viel voneinander lernen. Wobei wir auch hier auf positive Beispiele zurückblicken können. Ich kann dir jetzt gar kein konkretes Beispiel, ehrlich gesagt, sagen, wo ich sage, Berlin muss jetzt, da hat da massiven Nachholbedarf. Was ich nur sehe, ist, dass Berlin in den letzten Jahren als Berlinerin sich wahnsinnig verwandelt hat. Wenn du siehst, also auch alleine dieses Bild von Berlin als Bittsteller, ne? Also wir sind ja die Armen, die irgendwie immer nur Schulden machen. Die Zahlen sind heute echt anders. Wir haben in den letzten 5 Jahren keine Schulden mehr gemacht. Der Finanzsenator hat Zahlen präsentiert, auf die man nur stolz sein kann. Wir wachsen wahnsinnig. Berlin wächst in jederlei Hinsicht. Immer mehr Menschen kommen hierher, Studenten, Wissenschaftler. Und ich glaube, vor dem Hintergrund von so Brexit und Trump merkt man auch, kriegen wir immer mehr Anfragen von Unternehmen, auf der einen Seite, die hier sich ansiedeln wollen, oder von Wissenschaftlern und Künstlern, die sich bedroht fühlen oder nicht frei fühlen in ihrer Arbeit und die sagen, wir wollen raus, wir wollen nach Berlin, gibt es Möglichkeiten? Und das ist, glaube ich, eine echt große Herausforderung für Berlin, darauf auch die Strukturen zu schaffen, um diese ganzen Leute auch annehmen zu können und ihnen eine gute Arbeitsatmosphäre bieten zu können.
Das musst du noch verraten zum Schluss. Welcher der 3 Jobs ist der beste?
Ich würde es nicht abstufen, ehrlich nicht. Ich mache alle 3 Themenbereiche gern. Bei der Bevollmächtigten ist es so, dass ich wahnsinnig viel lerne noch, weil der Bundesrat echt komplex ist und weil die Themen einfach so wahnsinnig vielfältig sind und du dich immer einarbeiten musst und und ich den Anspruch habe, dass Berlins Profil im Bundesrat gestärkt ist und dass wir uns nicht ständig enthalten. Also das war wohl vor meiner Zeit so, weil die sich nicht einigen konnten, die Schwarzen und die SPD. Ich hoffe einfach, dass es uns gelingt, dass wir uns weniger enthalten, dass wir als Berlin auch eine starke Stimme haben. So, das ist, glaube ich, eine ziemlich anspruchsvolle Geschichte, weil ich ja nicht so unmittelbaren Einfluss habe auf das, was die Grünen und die Linken bewegt, sondern für die SPD sozusagen die Politik mitgestalte. Der internationale Job, glaube ich, hat den größten Gestaltungsspielraum, weil es diesen Posten einfach noch nicht gab. Und weil du dann, wenn es was nicht gab, kannst du total viel machen, ja. Ich glaube, da ist viel Musik drin. Und die bürgerschaftliche Engagement, Staatssekretärin, die liegt mir wahrscheinlich emotional ziemlich nah, weil das sind so Themen, weißt du, wenn ich sehe, ich glaube, ich bin heute hier, weil es auch Menschen gab und Initiativen gab, die meine Eltern unterstützt haben damals. So Leute, die sich ehrenamtlich engagiert haben, Lehrer, die jenseits ihres Jobs irgendwie mir und meinen Geschwistern geholfen haben und so. Und einzelne kleine Vereine. Und deswegen, wenn ich so diese ganzen Organisationen und Institutionen und Vereine sehe, die so für gar nichts, aus purem Altruismus heraus helfen, das geht mir, glaube ich, emotional am nächsten von den drei Jobs.
Schön, das waren meine Fragen.
Ja.
Jetzt kommen die Fragen der Zuschauer.
Ja.
Die haben sich ja zu fast 2000 Fragen sind eingetrudelt.
Wahnsinn, das hattest du doch bestimmt noch nie, oder?
Ich will jetzt nicht sagen nie, aber es ist selten.
Na gut.
Bist du bereit?
Ja.
Wir fangen mal an. Guck mal, das musst du mir mal sagen, wie der erste Name, guck mal da.
Wie spricht man den aus?
Salsabil.
Genau. Salsabil, wir wissen, wirst du oft unterschätzt? Wenn ja, gibt es da vielleicht eine nette Anekdote?
Ja, werde ich oft unterschätzt. Ich weiß nicht, aber oft nicht, aber bestimmt mal. Also als ich einmal mit Steinmeier in der arabischen Welt unterwegs war, da wollten mich Leute nicht in den Raum lassen, da wo denn Steinmeier mit seinem Counterpart getagt hat, weil die dachten, ich bin irgendwie Kleinpraktikantin oder so. Und dann hat Steinmeier die Leute also sozusagen weggeschoben und hat gesagt, das ist meine Sprecherin, lassen Sie sie bitte rein. Also das ist mir einmal passiert oder bei einer Diskussion bei der DGAP, glaube ich, war das auch mal. Da saß ich auf dem Podium und mein Counterpart hat erstmal so, ach ja, die kleine Studentin. Und später kam er zu mir und hat gesagt, dass es ihm wahnsinnig leid tut und er hätte mich sehr unterschätzt. Also passiert mal, ja.
Aber es ist gut.
Ist gut.
Ja, mal unterschätzt zu werden, ist gut. Ja.
Besser als überschätzt zu werden.
Ich glaube schon, ja.
Robert will wissen, was bedeutet der Name Safsan?
Blume, Bergblume. Kommt aus dem Alten Testament eigentlich, Shushan. Das ist die Bergblume.
Und hat Schäbli auch irgendeine Bedeutung?
Schäbli kommt aus dem Stamm Schibbel und das ist das Löwenbaby.
Niklas will wissen, wie sieht die strategische Förderung des bürgerschaftlichen Engagements des Berliner Senats 2024 aus?
Oh Gott.
Schnittstellen zu Kultur, Sport, Soziales?
Oh Gott, 2024 ist echt noch ein bisschen hin, aber mein Ziel ist es jedenfalls, das, was ich dir gesagt habe, infrastrukturelle Förderung. Das heißt einmal, dass du Strukturen schaffst, dass Leute, die sich ehrenamtlich, bürgerschaftlich engagieren, Strukturen haben, in denen sie arbeiten können. Das machen wir mit Stadtteilzentren und so weiter.
Strukturen, um Strukturen schaffen.
Du musst die Rahmenbedingungen schaffen, in denen sie arbeiten. Das ist das Wichtigste. Stell dir vor, du willst dich ehrenamtlich engagieren und du kannst ja nicht im luftleeren Raum machen, sondern du brauchst irgendwie einen Verein, du brauchst einen Rahmen, du brauchst finanzielle Mittel, um das zu tun. Du brauchst Qualifizierung. Das ist ja nicht leicht. Wenn du so einen Verein hast, musst du erstmal gucken, wie kommst du denn wiederum an Gelder? Wie komme ich an meine Zielgruppe? So, all das gehört dazu. Ich glaube, das sind so drei Punkte, die mir wichtig sind, die ich fördern will. Jenseits davon ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir 2024 denken, es gibt wahnsinnig viele Vereine und Organisationen, die sich ehrenamtlich engagieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie müssten vielleicht stärker zusammenarbeiten. Also damit wir auch Synergien bündeln und Ressourcen sparen. Ich glaube, vieles ginge zusammen besser.
Jonas fragt, was würdest du in Berlin sofort ändern, wenn du die Möglichkeit dazu hättest?
Was will ich machen?
Eine Sache.
Was würde ich in Berlin sofort ändern, wenn ich es könnte?
Können wir noch schieben, kannst auch später noch.
Ja, lass mal, ich muss mal überlegen.
Okay, Isabel, wir wissen, liebe Safsan, hattest du je das Gefühl,
du... Sagst du meinen Namen bitte richtig?
Ja, wie mache ich es denn? Safsan. Du hast
Sausan.
Sausan?
Ja.
Entschuldigung.
Ja.
Sausan.
Alles gut.
Liebe Sausan, fragt Isabel, hattest du je das Gefühl, du wurdest oder wirst bei deiner Arbeit benachteiligt, belächelt oder ähnliches, weil du eine Frau bist?
Ist ja ähnlich wie das da oben, oder? Mhm. Habe ich ja schon beantwortet im Prinzip. Weil ich eine Frau bin, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt habe ich irgendwie Diskriminierung als Frau nicht erlebt. Nee. Gibt es. Also wahnsinnig. Du siehst es ja auch an der Tatsache, dass Frauen viel weniger verdienen und dass Frauen viel weniger in Führungspositionen sitzen. Und da muss Deutschland auch eine Menge machen. Wir sind da echt nicht noch nicht so gut. Ja. Aber ich persönlich habe so unmittelbare Diskriminierung nicht erlebt. Nee.
Lukas fragt, ist der Job für die Stadt oder für das Land Berlin stressfreier als der im Auswärtigen Amt?
Er ist anders. Ob er stressfreier ist, weiß ich nicht. Also du hast natürlich dieses wahnsinnige Tempo nicht, was du als Sprecher hast. Schnell Antworten liefern zu müssen, weil Deadlines ablaufen und so weiter. Das habe ich hier nicht, aber es ist trotzdem wahnsinnig arbeitsintensiv. Also es nimmt sich nicht viel.
Fahimchen will wissen, was für Tipps würdest du Menschen mit Migrationshintergrund geben, die auch so politisch durchstarten wollen wie du?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man Haltung hat, ja, dass man irgendwie nicht schwimmt, sondern Prinzipien, wenn du Prinzipien hast, dann steh dazu, engagier dich in einer Partei, geh in die SPD, versuch, ja, Engagement ist, glaube ich, total wichtig. Schau dir Netzwerke an, wo du dich einbringen kannst. Ich glaube, ich bin auch hier, weil ich es immer geschafft habe, mich in Netzwerken zu engagieren, diese junge DGAP zum Beispiel mitzugründen. Ich bin im Körper, bei der Körperstiftung bin ich Körpernetzwerk Außenpolitik gewesen. Da waren ganz viele junge Leute, die sich mit Außenpolitik beschäftigen. Und so habe ich zum Beispiel ganz viele Diplomaten kennengelernt oder Leute aus dem Kanzleramt und so. In der SPD habe ich mich engagiert. Ich habe immer so Vereine gesucht, die inhaltlich passten. Und dann kannst du Netzwerke gründen und wichtig ist aber, finde ich, auf jeden Fall in einer Partei angebunden zu sein. Und in meinem Fall war es die SPD und würde ich jedem anderen auch empfehlen.
Fiete, wir wissen, hat sich dein Blick auf die Berichterstattung in den Medien verändert, seitdem du in der Kommunikation mit der Presse gearbeitet hast? Beziehungsweise interpretierst du diese Berichterstattung jetzt anders?
Ja, wenn du 3 Jahre nichts anderes machst, als in Medien zu arbeiten, hast du natürlich ein anderes Verständnis von Medien als vorher.
Ein besseres, ein respektvolleres, oder?
Ich weiß, wie Medien ticken einfach, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist, sondern weißt du, alleine so Sprecher sein ist ein Handwerk. Du musst einfach, es gibt Instrumente, die du beherrschen musst, um eine bestimmte Message zu streuen. Mhm. Das wusste ich vorher nicht. Wie du denn mit Journalisten umgehst, dass Journalisten natürlich wo du Gefahr läufst, dass aus einem Satz eine Schlagzeile wird. Also all das so, dieser Hintergrund, ja, das war mir vorher nicht bewusst. Ich habe die Zeitung gelesen und wusste, dass natürlich Medien darauf aus sind, häufig Schlagzeilen zu produzieren, aber so das Ganze, was sich dahinter verbirgt, auch was für einen Journalisten es bedeutet, in einer Redaktion zu arbeiten, der Druck und so. Also das, ich glaube, sowas habe ich dann, kriegst du dann viel mehr mit, wenn du in dem Bereich arbeitest oder was natürlich diese ganze Medienarbeit, Zeitungen, die heute echt am Existenzlimit sind, das habe ich in den 3 Jahren einfach erlebt, weil wie schwierig es wurde, Journalisten zu gewinnen, mit uns auf Reisen zu gehen, weil die Redaktion das nicht zahlen konnten mehr irgendwann. Ja?
Wir werden immer gerne mitgefahren.
Ja, und du hast so viel Geld, dass du auf jeder Reise mitkommst, ja. Ja, aber nee, es ist wirklich so. Also, dass es nicht so einfach war, dass Journalisten freigestellt wurden, weil die Redaktion das nicht zahlen konnten. Das kriegst du alles gar nicht so mit, wenn du einfach nur Konsument bist. Und vieles andere mehr.
Gut, dann kommen wir mal zu ein paar BBK-Fragen jetzt. Akin, wir wissen, ist es als Sprecher oder Sprecherin sehr schwer, sich auf die BBK vorzubereiten?
Also ich fand es jedes Mal eine Herausforderung. Am Ende nicht mehr so wie am Anfang, kommst du irgendwann rein und brauchst auch nicht mehr so viel Vorbereitung, aber weil du nie weißt, was für eine Frage kommen kann, es ist eine monströse Verantwortung, die man da hat, gerade weil ich dir gesagt habe, wir haben uns wenig mit Steinmeier abgestimmt. Ja, das heißt, ich bin jedes Mal da reingegangen und dachte, so, schauen wir mal, was kommt. Aber wir wurden natürlich gut vorbereitet.
Von wem?
Genau, also wir hatten 6 Referenten, die sich die Welt aufgeteilt haben. Und die dann sozusagen morgens haben wir uns dann zusammengesetzt und haben geguckt, was steht denn zur Debatte heute, was steht so in den Zeitungen, was könnte als Frage drankommen. Und dann haben wir Reaktivfragen dazu entwickelt. Reaktivfragen und Antworten. Auf potenzielle Fragen, die dann in der BPK drankommen können. Zum Beispiel, es ging um, weiß nicht, Russland war ja immer wieder Ukraine und ein OSZE-Beobachter verletzt worden. Dann war sozusagen die Chance, dass dazu eine Frage kommt oder die Wahrscheinlichkeit, dass dazu eine Frage kommt, relativ groß. Und dazu haben wir dann aus den Abteilungen uns einen Sachstand geholt und haben dazu Sprache entwickelt zusammen.
Sprache entwickeln heißt Talking Points. Also.
Talking Points, genau. So, Frau Schäbli, ich habe mal eine Frage, ich habe mal eine Lernfrage, wie ist das? Und dann, wenn wir gut vorbereitet waren, hatten wir auf deine Lernfrage dann auch eine Antwort. Und häufig war es bei dir nicht so, bei deinen Fragen. Da hatten wir waren wir nicht immer vorbereitet, sondern mussten dann einfach so antworten.
Nehme ich mal als Kompliment. Andreas?
Naja, wenn du zum 10. Mal die gleiche Frage gestellt hast, weiß ich nicht. Ja,
wenn du 9-mal die Antwort nicht gegeben habt?
Ja,
ich bin ja naiv und hoffnungsfroh, ja, ja, und frage genau. Dann immer vielleicht beim 10. Mal.
Ja, ja, genau.
Andreas, wir wissen, wie läuft die Informationsweitergabe zwischen Minister und Sprechern ab? Hast du ja ein bisschen schon erzählt. Also wie bleibt so ein Sprecher immer auf dem neuesten Stand?
Ja, ja, das habe ich ja erzählt, genau. Wir waren da ziemlich nah dran, waren bei allen Gesprächen dabei. Und so, da bist du natürlich immer informiert.
Haben wir Wissen. Hast du dich auch mal heimlich über eine Frage von mir gefreut, obwohl du offiziell nichts dazu sagen durftest?
Nee.
Jan fragt, hat es Sie manchmal selbst genervt, bei gewissen Fragen der BBK nur herumlavieren zu dürfen? Haben Sie sich manchmal gewünscht, frei Schnauze reden zu können?
Ja, ich glaube, wenn man frei Schnauze reden will, dann ist man im Sprecherjob an der falschen Stelle. Das ist einfach so. Es geht ja nicht darum, was ich denke und fühle und was ich für eine persönliche Meinung habe, sondern ich bin Dienstleister. Es ist so, wie wenn du ein Schreiner bist, du kriegst einen Auftrag, einen Tisch zu bauen und du findest den Tisch aber so schrecklich, aber muss den trotzdem bauen, ja. Wobei bei mir war das so, dass ich mit den Grundsätzen von Steinmeier natürlich übereinstimmt habe in 99% der Fälle, deswegen war das okay, aber es war nicht der Job, dass ich da frei Schnauze rede.
Ist dir das schon mal passiert?
Dass ich frei Schnauze geredet habe? Naja, habe ich etwas gemacht, was man als Sprecher, glaube ich, das war so ein Grenzgang, aber das war mir so wichtig, da war die Frage nach Antisemitismus in Deutschland. Und dann habe ich halt gesagt, ich leg mal den Hut der Sprecherin ab und sag was als Sausan Schäbli, als Mensch, und habe dazu was gesagt, aber ich wusste, dass das jetzt nichts ist, was Steinmeier schadet oder, ne, und ich wusste, dass er auch sich damit identifizieren könnte, von daher war das okay, dass ich das gesagt habe, aber das sollte man besser nicht machen.
John Doe, wir wissen, darauf hattest du auf Twitter schon geantwortet, wenn Thilo sich zu Wort gemeldet hat, haben Sie dann gedacht, ach nee, nicht der schon wieder?
Ja, kam schon manchmal vor.
Ist halt bei allen Sprechern so.
Ja, ich glaube auch. Also, ich fand, wenn du hast ja manchmal schlaue Fragen gestellt, es waren ja nicht nur so komische Fragen, wo ich mir denke, du weißt doch ganz genau, dass es jetzt A, vielleicht darauf keine Antwort gibt oder B, um uns zu provozieren oder uns so wie die letzten Deppen dastehen zu lassen, weil die Frage einfach so verrückt war. Machst du ja auch bewusst, ja. Aber Das fand ich alles okay. Ich fand es dann schwierig, wenn du Videos so zusammengeschnitten hast, dass am Ende der Inhalt nicht mehr der war, der in der BBK sozusagen in der Gesamtheit, man musste sich die BBK in der Gesamtheit anschauen, um die wirkliche Message zu verstehen. Das habe ich bei mir ein paar Mal gesehen, wenn du Videos so zusammengeschnitten hast. Und das, da dachte ich mir, das ist echt nicht Sinn der Sache, ja? Also du fragst eine Frage, dann musst du auch die gesamte Antwort irgendwie zeigen und den Leuten, die jetzt keinen Bock haben, sich die ganze BBK anzuschauen und nicht nur so die Kurzversion mit Musik, dann so ein falsches Bild suggerieren. Das würde ich sagen, das ist mein Vorwurf einfach, den ich dir machen würde. Ansonsten, glaube ich, hast du eher die Kollegen, deine Journalistenkollegen genervt, wenn du die BBK so künstlich in die Länge gezogen hast und wir dann alle irgendwie eine Stunde da saßen, obwohl es, wenn du manchmal nicht da warst, ehrlich gesagt nach 15 oder 20 Minuten vorbei war.
Also die kurzen Clips waren auch immer mit den vollen Antworten von euch drin?
Nee, du hast manchmal auch die Sachen so zusammengeschnitten, dass es einfach so...
Also es gibt auch so hier, wie heißt das, Compilations und Mashups und so weiter, aber das war ja kein journalistisches Produkt. Das war dann eher so hier.
Na, aber weißt du, aber das ist auch damit, ich meine, du erreichst ja wahnsinnig viele Leute, ne? Du erreichst auch wahnsinnig viele junge Leute. Und ich glaube auch, viele junge Leute interessieren sich durch dich dann für Politik. Und ich hatte immer so das Gefühl, wenn man wirklich so das kann, ja, dann hat man auch eine Verantwortung, finde ich. Und wenn ich so die Kommentare gelesen habe nach Videos, die du so zusammengeschnitten hast, so rassistisch, sexistisch, bei mir ja ganz häufig, dann habe ich mir gedacht, weißt du, da hast du auch eine Verantwortung. Und ich finde, die war dann, ja, das würde ich dir schon irgendwie, glaube ich, schon zum Vorwurf machen. Weil, weißt du, es ist ja so wie bei mir, ich habe eine Verantwortung als Frau, Muslima, Migrantin mit meiner Geschichte. Ich habe eine Verantwortung für die jungen Leute, die auf mich aufschauen, weil die denken, hey, die hat's geschafft. Und deswegen versuche ich immer, ein Vorbild zu sein. Und eigentlich, weil du so viele junge Leute erreichst, die sich dann auch für Politik interessieren, hast du auch eine Vorbildfunktion irgendwo. Und du machst dann aber das Falsche draus manchmal, finde ich. Ja. Kein Kommentar.
Das finde ich ja nicht.
Nö. Du findest alles okay. Wenn du die ganzen Hetz- und Hasskommentare und rassistischen Kommentare liest, so, die dann kommen manchmal.
Die will ich auch nicht haben. Die werden auch alle gleich blockiert. Nur halt im Internet ist es leider so, die müssen erst den Scheiß kommentieren, bevor man ihn wegmacht und bevor man sie blockieren kann. Okay. Das ist halt, da hat Facebook noch keine Lösung zu gefunden, YouTube auch noch keine Lösung. Und irgendwie die kompletten Kommentarfunktionen ausmachen für die paar Arschlöcher. Das ist der Preis nicht wert. Und wir haben es geschafft in den letzten Monaten. Also das auch ein bisschen auszusieben.
Kriegst du eigentlich Feedback auch so von jungen Leuten, die sagen, durch dich bin ich politisch interessiert oder was weiß ich? Ja.
Aber auch ganz unterschiedlich.
Ja.
Okay, die war ganz besonders beliebt, die Frage hier. Weiß ich auch nicht warum. Ob sie die Antwort auf Thilos Frage, für welche Fluchtursachen Deutschland mitverantwortlich sei, damals ernst meinte und selbst hinter ihr steht. Da meintest du, die Frage ist eine Unverschämtheit.
Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so verstanden, warum das so jetzt der große Hit war. Also wahnsinnig viele Klicks. Ich meine, ich habe ja, meine Videos hatten bei dir ja eh immer die, ich glaube von allen Sprechern die meisten Klicks. Ja, ja, doch.
Martin Schäfer war...
Nee, echt, ja, gut, kann sein, aber ich hab
das... Und Seibert, doch.
Seibert, ja, klar, ja, stimmt. Aber jedenfalls großer Anziehungspunkt. Ich glaube... Bei der Frage, ich glaube, wir haben insgesamt über Flüchtlinge gesprochen und Deutschlands Beitrag und was wir machen, oder? Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Und jedenfalls in dem Zusammenhang hast du gesagt, irgendwie Fluchtursachen, oder? Wir sind, und in dem Moment dachte ich mir nur so, hey, wir haben gerade fast 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Wir übernehmen so große Verantwortung. Die Welt schaut auf uns, weil wir so solidarisch sind. Wir versuchen gerade, die europäischen Staaten mitzubewegen, dass sie auch mal ein paar Flüchtlinge aufnehmen. Und du erzählst mir jetzt was darüber, dass Deutschland verantwortlich sei dafür, dass Menschen fliehen. Ich meine, wir setzen uns wirklich mit allen Mitteln dafür ein, dass Menschen eben nicht fliehen, mit der Entwicklungshilfe, mit
den Waffenlieferungen,
mit all dem, was wir in der Welt machen. Und dafür wird ja auch Deutschland so wertgeschätzt. Wir sind einer der größten Zahler, was humanitäre Hilfe angeht. All das, um zu verhindern, dass Menschen fliehen, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass Leute in ihren Orten bleiben können, wenn du siehst, was wir im Irak gemacht haben. Und ich glaube, all das im Kopf habend und dann deine Frage da sozusagen hörend, war ich einfach nur perplex. Es kann doch nicht sein Ernst sein. Und deswegen habe ich gesagt, Unverschämtheit, ich würde es heute nicht mehr so sagen, glaube ich.
Fahim will wissen, welche Phrase war oder ist deine Lieblingsphrase?
Wir haben doch immer gesagt, dazu haben wir schon mal was gesagt, oder? War das nicht so?
Dazu haben wir den letzten BBK schon eine Menge genau. zugesagt.
Sowas? Ich glaube sowas, ja. Ich konnte es am Ende selber nicht mehr hören.
Dann interessante Frage, Sebastian, wie viel Freiheit hattest du als Sprecherin in der Formulierung von Statements?
Es kommt drauf an. Also es gab echt so, wenn du zum Beispiel Völkerrecht, ja, da war die Standardantwort musste auf jede Völkerrechtsfrage sein, ja, das Völkerrecht ist komplex und so, da muss man im Einzelfall. Da muss man den Einzelfall kennen. Und das, wenn du das vorher nicht weißt, dann ist so eine Völkerrechtsfrage echt total kompliziert, finde ich, ja. Aber dann war klar, das Völkerrecht ist wahnsinnig komplex und du musst echt im Einzelfall die Details kennen, um eine völkerrechtliche Analyse treffen zu können. Und da zum Beispiel war das so, da war der Rahmen ganz klar und die Antwort ist ganz klar und da konntest du gar nicht so viel so drumherum, ne? Das war ziemlich fix. Aber es gab auch Antworten, wo ich ein bisschen freier war.
Heute war, glaube ich, zum ersten Mal eine REC-PK, wo eine völkerrechtliche Frage auch beantwortet wurde vom AA, weil Schäfer, die waren da super gut vorbereitet und konnten sagen, ja, das ist völkerrechtlich.
Was waren das?
Zu den Sanktionen, die US-Sanktionen gegen Russland jetzt Europa betreffen.
Ja, okay, kann sein, ja. Also wenn man die Details kennt und den Einzelfall genau kennt, dann kann man auch eine Bewertung vornehmen, ja.
So, warum kann oder darf auf der BBK nicht alles von den Vertretern der Ministerien gesagt werden? Yves fragt, die Vertreter sind vom Volk gewählt und sollten doch immer im vollen Umfang und Ehrlichkeit ihrem Volk Rede und Antwort stehen.
Ja, meint er, dass wir Sprecher jetzt die Vertreter sind?
Offensichtlich.
Ja, das ist leider irgendwie nicht so richtig wahr, weil wir sind nicht vom Volk gewählt. Wir sind nichts anderes als Staatsbedienstete und Dienstleister. Und haben nur unseren Job zu machen da. Das meine ich auch, ne? Ich glaube, deine Leute, ganz viele, die das schauen und die mich ja dann auch immer wieder darauf angesprochen haben, fiel es dir schwer oder was fiel dir am schwersten oder so, da Sachen zu sagen, hinter denen du vielleicht nicht stehst. Und ich sage, Leute, das ist mein Job. Es ist total irrelevant, was ich sage. Es gab Momente, klar, wo ich mich unwohl gefühlt habe, ja. Aber spielt keine Rolle. Nochmal. Es gab, glaube ich, eine Frage, ich glaube sogar, die du gestellt hast, zur Frage, wird Deutschland jemals einseitig das Palästina anerkennen oder irgendwie sowas? War das nicht?
Das kann sein.
Ja, und da habe ich gesagt, für die Bundesrepublik kommt das nicht in Frage, palästinensischen Staat einseitig anzuerkennen. Und danach habe ich geschluckt. Weil das war so, sowas würde ich sozusagen privat, ist das nicht meine Haltung. Ich glaube, ich wünsche mir nichts sehnlicher als Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Ich fürchte, dass die Zwei-Staaten-Lösung immer unrealistischer wird. Und also das war so, diese Fragen waren, glaube ich, am emotionalsten. Ich habe sie gemacht, das ist professionell, das war mein Job. Daran merkt man, es geht nicht um mich und meine Meinung, sondern ich muss da meinen Job machen und den so gut wie möglich.
Kommen wir zum letzten. Leon, wir wissen, wann ist mit einer Kandidatur zur Bürgermeisterin zu rechnen? Also ich meine, Thorsten Albig ist ja auch in Schleswig-Holstein Ministerpräsident geworden als Sprecher von Herrn Steinbrück.
Also ich war stellvertretende Sprecherin, bin jetzt Staatssekretärin. Alles andere stellt sich mir gerade nicht. Ich versuche meinen Job so gut wie möglich zu machen.
Schöne Floskeln.
Ich versuche meinen Job so gut wie möglich zu machen. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ich habe erzählt, was alles auf mich zukommt in diesen drei Bereichen. Ich muss das gut machen. Ich will das gut machen. Ich will ein gutes Beispiel geben und bin total zufrieden, wenn es mir gelingt.
Johann, wir wissen, wie viele Rhetorikkurse, Kommunikations- und Pressecoachings muss man belegen, bis man es schafft, eine Frage zu beantworten, ohne etwas zu sagen?
Also ich habe dazu keinen Rhetorikkurs besucht.
Und das kein Sprecher gibt jemals zu, dass er irgendwelche Coachings gemacht hat. Kann ich gar nicht glauben.
Du, ich habe wirklich, als Sprecherin habe ich kein Coaching gemacht. Ich habe, als ich im Bundestag gearbeitet habe, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe ich wahnsinnig viele Fortbildungen gemacht, so Kommunikation und Reden schreiben und so. Das musste ich alles machen. Ich musste ganz viel Reden schreiben und so Zeugs. Aber als Sprecherin habe ich das nicht gemacht. Ja, aber es wäre eigentlich sinnvoll. Wieso nicht? Also ich finde, so Fortbildungen sind total wichtig. Und ich glaube, wenn ich am Anfang ein paar Fortbildungen gemacht hätte, wäre das gar nicht so schlecht. Also ich fand so das erste Jahr BPK fand ich einfach, weil du die ganzen Floskeln nicht so drauf hast. Und ich immer dachte, ich will auch gar nicht Floskeln von mir geben, sondern ich will eigentlich authentisch sein und ich will so reden, wie ich immer rede. Aber das geht halt nicht immer, ja. Es geht gar nicht um Floskeln, sondern es gibt eine Sprache und es gibt bestimmte Bereiche, wo es eine ganz fixe Sprache gibt. Und wenn du da auch nur im Ansatz von weggehst, kannst du Krisen zwischen Staaten verursachen, wirklich. Also manchmal ist das ein Wort, das du anders verwendest und dann ist der Botschafter auf der Matte. Das ist super vorsichtig, was man da sagt, ja. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man Kurse macht oder Fortbildung. Ich habe sich gemacht.
Hat dich eigentlich jemand drum geschlagen, dass du da hinkommst? Oder hat Schäfer gesagt, du heute?
Naja, er war ja die meiste Zeit da, ne? Also wenn er mal nicht da war und nicht konnte, dann habe ich es gemacht. Aber ansonsten ist schon der Sprecher, also war wohl immer im Auswärtigen Amt oder meistens, glaube ich, so, dass der erste Sprecher dann auch in die BPK geht und der Stellvertreter dann geht, wenn der erste nicht kann.
Blindmeister will wissen, hast du auch immer alles geglaubt, was du erzählen musstest?
Das verstehe ich jetzt nicht. Ob ich alles geglaubt habe? Ich habe ja gesagt,
was anderes. Es gibt ja manchmal Zwischenstände oder das kann sein. Das so.
Ja, aber was ich geglaubt oder was ich gefühlt oder so habe, das ist auch hier wieder irrelevant. Ist echt alles sekundär. Ich musste meinen Job machen.
Und Luca fragt dementsprechend, ist dir schwer gefallen, dass du manchmal deine berufliche Position von deiner privaten Meinung trennen musstest?
Ich glaube, es wär mir schwerer gefallen, wenn ich nicht für Steinmeier gearbeitet hätte oder für einen Politiker, dessen politische Einstellung und Haltung nicht auch gefühlt und vertreten hätte. Ich glaube, das könnte ich nicht, ne? Also ich könnte nicht Sprecherin eines x-beliebigen Politikers sein. Ich glaube, das ist so. Das wird mir wahnsinnig schwer fallen. Ich würde auch wahnsinnig unzufrieden sein und unglücklich, glaube ich, wenn ich es müsste, weil ich habe aber immer gesagt, ich möchte morgens in den Spiegel gucken und denken, du hast Prinzipien und du hast sie nicht aufgegeben. Du stehst für was.
Marvin, wir wissen, hast du dir manchmal die Kommentare unter den YouTube-Clips mit dir durchgelesen? Wenn ja, wie hast du die vielen negativen Kommentare erlebt?
Am Anfang habe ich das gemacht. Und wenn ich ehrlich bin, fand ich das total schrecklich. Also mich hat es auch echt runtergezogen am Anfang, weil ich sie teilweise auch so unfair fand. Ich habe mich als Sprecherin gesehen, die da ihren Job gemacht hat. Und natürlich gab es auch Fehler, die ich gemacht habe. Und nicht immer war die Performance am besten, aber ich fand es eigentlich ganz gut. Ich war authentisch, war ich selbst geblieben, in dem Rahmen, wie ich sein konnte. Und am Anfang habe ich mir das durchgelesen und irgendwann dachte ich, komm, das ist nur so eine Gruppe von Leuten, die sich da versammelt, die würden dir das alles nie ins Gesicht sagen. Und dann vor allem so rassistische, sexistische Kommentare und so Hass, der da teilweise rauskam, das habe ich mir da irgendwann nicht mehr angetan. So, ich habe mir auch die Videos nicht mehr angeguckt, deine Videos habe ich, also, ja, aber irgendwann war es dann okay. Also interessierte mich nicht mehr so richtig, was da steht. Man fühlt ja selber, wenn man einen Job gut gemacht hat oder nicht. Da brauchst du jetzt kein Feedback von so komischen Leuten.
Und letzte Frage zur BPK. Hast du nicht Lust, selbst mal naive Fragen zu stellen? Und wenn ja, welche und an wen?
Naive Fragen an dich jetzt zum Beispiel. In der BPK oder an mich? Nö, ich habe ja vorhin so ein bisschen, haben wir ja drüber geredet, so die Verantwortung, ne, die Sache, wie ist das denn, wie geht man davon um? Hast du auch manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du so die Kommentare liest und denkst, das will ich gar nicht, ich will nicht, dass die Leute so fertig gemacht werden. Das wäre zum Beispiel, wenn du die Kommentare untersprecher, hast du schlechtes Gewissen oder denkst du dir, scheiße, wollte ich eigentlich auch nicht.
Ich veröffentliche die Videos ja nicht, damit es Kommentare gibt. Und ich veröffentliche auch keine Videos mit, die Schäbli hat schon wieder was erzählt oder der Seibert hat schon wieder was erzählt, sondern die Bundesregierung. Hm. Und irgendeinen Menschen gibt's ja, der das äußern muss. Doch mal, ich konnte das ja nicht immer gut trennen.
Okay. Wie lange willst du den Job eigentlich machen?
Oh, nicht mehr so lange.
Nee? Wieso?
Ich hoffe ja, dass irgendein Sender oder irgendwie die Öffis mal auf die Idee kommen, was ihr Job ist, das einfach auch online zu stellen. Damit wir das nicht mehr machen müssen.
Ach so. Wie lange machst du es jetzt?
Das, was wir so, wie wir es jetzt machen, seit 2 Jahren.
Okay.
Nicht so lange.
Nicht so lang, aber also erfolgreich.
Mhm. So, wir müssen uns beeilen.
Ja.
Nochmal kurze Fragen zum Islam.
Ach so, ich dachte, wir sind durch.
Fast.
Meine Güte.
Die ganze kurze und knappe Antwort, glaube ich.
Okay.
Leidest du als praktizierende Muslimin unter Terroranschlägen mehr als Nicht-Muslime?
Ob ich darunter leide? Naja, ich glaube, wir sind einem ganz anderen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt als Nicht-Muslime, weil ständig, es wird alles in einen Topf gepackt, ne? Also ständig heißt das, ja, ihr Muslime müsst euch doch distanzieren. Und ich habe ja auch geschrieben, einen Beitrag dazu, den ich auf Facebook gepostet habe, dass ich es wichtig finde, dass Muslime aufstehen. Und zum Beispiel die Aktion morgen, nicht mit uns, finde ich super, dass Muslime aufstehen und sagen, hey, diese Leute, die sich da in die Luft sprengen und unschuldige Menschen töten, die tun das im Namen unserer Religion, aber eigentlich sind das Monster, die unsere Religion pervertieren. Und ich glaube schon, dass wir als Muslime da stärker in der Schusslinie stehen, klar, weil die Leute, die sich da in die Luft sprengen, beziehen sich ja nicht aufs Christentum, sondern auf unseren Islam.
Und Edward, eine beliebte Frage war, du meintest mal, dass die Scharia mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Bist du immer noch der Meinung?
Absurd. Die Leute, die das sagen, die sollen mal das Interview lesen. Ich habe nie von einer Vereinbarkeit zwischen Grundgesetz und Scharia gesprochen. Ich habe gesagt, die Scharia beinhaltet rituelle Vorschriften, zum Beispiel zum Gebet. Oder wie du dich als gläubiger Mensch verhältst. Almosen geben. Das ist alles Scharia. Es gibt Teile in der Scharia, die sind auf keinen Fall verfassungskonform, sind menschenrechtsverachtend und haben in einer Demokratie auch nichts zu suchen. Nie von einer Kompatibilität gesprochen. Das sollten die Leute echt rechts lesen.
Immer im Kontext Aussagen lesen.
Nein, ja, genau, die ganze Antwort, die ich dazu gegeben habe, weil es ist diese Schlagzeilen, die dazu produziert wurden, die laufen ja heute noch, ne? Dass viele Leute denken, die hat doch gesagt, so Vereinbarkeit, Scharia und Grundgesetz. Meine Güte, ey, wenn ich das täte, dann wäre ich hier an der falschen Stelle.
Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und letzte Frage, wo wärst du heute, wenn du dich vor einigen Jahren entschieden hättest, ein Kopftuch zu tragen?
Wieso hätte ich mich vor einigen Jahren entscheiden sollen, ein Kopftuch zu tragen?
Ja, oder angenommen, du hättest nach dem Abi gesagt oder irgendwie, als du in die SPD eingetreten bist, ich trage jetzt Kopftuch. Würdest all das, was du, also jetzt, wo du hier bist, hättest du es auch geschafft mit einem Kopftuch?
Ich glaube, dass Frauen, die ein Kopftuch in Deutschland tragen, schon Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Und von daher glaube ich, dass Frauen mit Kopftuch es schwerer haben, aufzusteigen. Ich würde mir wünschen, dass dieses Kopftuch einfach, dass wir entspannter mit dem Thema Kopftuch umgehen. Wenn die Frau es freiwillig trägt, dann soll sie es freiwillig tragen und dann soll das nicht relevant sein, was sie da auf dem Kopf hat, sondern was sie im Hirn hat und was sie für ein Mensch ist. Das ist viel wichtiger. Ich habe es nicht getragen, ich trage es jetzt nicht und alles gut.
Schönes Schlusswort. Das war's. Danke für deine Zeit. Ist ein bisschen länger geworden als geplant.
Oh Gott.
Eine Stunde 20.
Oh nein, ist nicht dein Ernst. Mhm. Da kürzen wir.
Nein.
Okay, alles klar.
Ciao. Ciao.